Zwei Bestseller-Autoren habe ich heute bei mir zu Gast. Da ist einmal Thomas Frings. In seinem Buch Aus, Amen, Ende, mit Fragezeichen am Ende, schildert er, warum er so nicht mehr Pfarrer sein kann. Und der zweite im Bunde ist der Münchner Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler. Sein Buchtitel besteht auch aus drei Wörtern. Himmel, Herrgott, Sakrament. Und im Untertitel heißt es Auftreten statt Austreten. Erstmal herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Hallo.
Könnten Sie beide jeweils mit jeweils einem Satz jedes dieser drei Wörter mit Leben füllen, warum die in dem Titel vorkommen? Also aus? Thomas Frings frage ich mal zuerst.
Ich glaube, dass eine bestimmte Form von Kirche aus ist. Ja.
Amen?
Amen, so sei es, ist das, was wir oft als Ende setzen von Gebeten.
Und Ende?
Ende mit Fragezeichen ist nämlich kein Ende. Das Buch endet mit dem Wort Ende mit Ausrufezeichen. Das ist das Letzte, was im Buch steht. Das habe ich dann genau so geschrieben, dass ich sage, es ist nicht das Ende. Es ist das Ende einer Form, aber nicht das Ende von Kirche und von Verkündigung und von Evangelium. Nein.
Und der Pfarrer Schießler. Himmel, Herrgott, Sakrament ist eigentlich ein Fluch, aber ich glaube, das ist ein bisschen anders gemeint.
Ja, weil ihr alle da rumflucht. der Mensch hat einen Auftrag, den vergessen wir viel zu leicht, nämlich den Himmel auf Erden zu gestalten. Seid vollkommen, wie es euer Vater im Himmel ist. Der Chef vom Himmel ist der Herrgott. Das heißt, es geht um ein positives Gottesbild. Auch das haben wir vergessen. Diese Zeit des Thrones mit einem Herrgott ist unwiederbringlich vorbei. In dem Fall schließe ich mit dem aus, sofort an und dem Ende. Und Sakrament, es gibt keine intimere Möglichkeit, Menschen zu begegnen, als in der Berührung. Jedes Sakrament hat Berührung. Und wir haben die Sakramente so berührungslos gemacht. Und das ist mein Appell. Langt euch wieder an. Wieso geht Christus her und berührt den Aussätzigen? Berührt den Kranken? Berührt den, der außen steht? Er rührt ihn an. Denken wir es bei Priesterweihen, wenn dann die Hände der Priester über den Neugeweihten drüber schweben, so 5 Zentimeter drüber. Ich bin nicht immer bei Priesterweihen, aber ich gehe mal hin und kratze hinter dem Nacken das richtige Kitzel, damit die spüren, dass ich da bin. Von der Taufe bis zur letzten Ölung spüren, dass ich da bin. Damit die Leute spüren, dass Gott da ist.
Das war schon deutlich mehr als ein Satz, aber wir sind doch schon mittendrin im Thema. Ob Sie beide nämlich wirklich so grundverschieden denken, wie sich das jetzt anhört bei den beiden Titeln, darüber reden wir in dieser Sendung. Thomas Frings und Rainer Maria Schießler sind bei mir zu Gast. Beide haben Bücher über ihre Erfahrungen mit der Kirche und ihre Befürchtungen rund um die Kirche der Zukunft der Kirche geschrieben. Ich fange einfach mal an mit dem Gast aus dem Norden. Thomas Frings hat seinen Job als Pfarrer an den Nagel gehängt, letztes Jahr an Ostern, beziehungsweise ein bisschen vorher am Anfang der Fastenzeit, hat erst seinen Schäfchen gesagt, dass er es nicht mehr tun will. Zuerst mal, warum haben sie es getan?
Weil der Weg, der gegangen wird, einer ist, der so nicht weiter gegangen werden kann. Die erste Gemeinde, wo ich war, ist fusioniert worden. Die zweite Gemeinde ist fusioniert worden, nachdem ich weggegangen war. Dann habe ich die dritte Gemeinde übernommen. Die war schon eine fusionierte Gemeinde. Und so wie wir jetzt strukturiert sind, kann immer nur ein Priester eine Gemeinde leiten nach unserer jetzigen Gestaltungsform. Wir haben aber kaum mehr welche. Und wenn ich bis 65 gemacht hätte, wäre noch gut 10 Jahre gewesen, wäre dann wieder eine Fusion angestanden gewesen. Wir gehen zu wenig daran, das in eine andere Form auch überzuführen. Wir bleiben an einer alten Form hängen, Territorialgemeinde mit genau diesen Grenzen und versuchen, das, was im Kleinen immer weniger gelingt, dann im Großen zu probieren, was meiner Meinung nach auch immer weniger gelingt, statt auch mal neue Wege zu gehen. Der Konzern hat meiner Meinung nach eine Schieflage, selbst wenn die einzelnen Abteilungen zum Teil ja noch schwarze Zahlen schreiben. Wir hatten einen Zuwachs beim Gottesdienstbesuch um 30% in den letzten Jahren da, liegen also vollkommen gegen den Trend. Dann dachten die Leute, ja, sie hätten ja noch weitermachen können. Ja, aber motivieren Sie mal einen Abteilungsleiter, er soll weitermachen, wenn Sie ihm schon sagen, aber wenn du gehst, wird deine Abteilung trotzdem so geschlossen und wird so nicht weitergeführt. Ich finde das demotivierend. Das ist so ein Argument.
Warum Sie es gemacht haben.
Warum ich es gemacht habe.
Pfarrer Schießler, Sie haben auch wachsende Zahlen. Können Sie die Entscheidung verstehen?
Ja, bloß interessieren mich die Zahlen nicht. Für mich ist ein Gottesdienst am Werktag mit 5 Leuten genauso wichtig wie ein Hochamt am Petersplatz. Es gibt ein schönes japanisches Liebesgedicht, wer anfängt zu rechnen, der aufgehört zu lieben. Vielleicht, der man seit Jahrzehnten nur noch rechnen in dieser Kirche und darum haben wir es lieben verlernt. Ich stimme dem allen zu, dass die Veränderung da ist, dass es so nicht mehr weitergeht. Langsam kommen ja die Bischöfe auf den Trichter, auf einmal sind es nicht mehr nur Priester, und jetzt wenn einmal Laien die Pfarreien leiten. Aber Auftreten statt Austreten ist der Untertitel von meinem Buch, weil ich sage, das, was ich eigentlich von meinem geneigten Laien erwarte, dass ich ihm sage, was bringt der Kirchenaustritt jetzt? Ich brauche dich zur Veränderung. Und da muss ich sagen, braucht er mich, diese Kirche, zur Veränderung. Und ich mahne das halt dann an. Und das kann man auch mit einer gewissen Schleue tun. Also nur so, als damals diese Kurse waren für zum Führen und Leiten des großen Pfarrverbandes, da bin ich nicht gefragt worden. Und da habe ich 2 Möglichkeiten gehabt. Entweder bin ich jetzt beleidigt, oder ich sage, hey, wieso werden ich nicht gefragt? Ich bin ja hier der King of Kotelett, warum fragt ihr mich nicht? Ich habe es Maul gehalten. Und heute, wenn die mir heute so einen mega Pfarrverband geben, dann kann ich immer sagen, ich bin so blöd, ich habe den Kurs nicht gemacht.
Also aber drumherum gekommen sind Sie ja auch nicht. Sie haben ja auch noch eine Pfarrei zusätzlich bekommen.
No-go, kein Pfarrverband. Kein Heiliger Geist und Maximilian dürfen kein Pfarrverband werden. Ich mache da jetzt beide doppelt.
Ja,
aber
ja, genau.
Auch da wieder, konsequent. Ich mache das, was ich machen kann. Ich sehe nicht ein, da zu sagen, jetzt ich bin ein Lohr, es wird immer mehr, ich mache das alles. Ich habe zum Beispiel radikal Messen gekürzt, wie ich vor 24 Jahren nach Maximilian gekommen bin. Habe ich jeden Tag noch 2 Werktagsmessen gehabt und nur 3 Sonntagsmessen. Ich habe nur noch 2 Messen in der Woche und 2 am Wochenende. Und wenn mir ein Priester wegfällt, fällt die Messe weg, aus. Und ich konzentriere mich darauf, am Sonntag meinen Gottesdienst zu halten. Ich fange am Montag mit der Predigt an. Ich möchte am Sonntag fit sein, wie ein Pilot vor der Landung. Und dann lege ich eine Messe hin, das gerade so rauscht. Und die Kirche ist brechend voll. Und die Leute wissen das, die erwarten das und die haben einen Anspruch darauf. Und darum muss ich andere Dinge wegtun. Und ich werde keine Bausachen mehr machen. Ich werde keine Angebote mehr einhalten. Von mir aus fällt mein Schuppen von oben nach unten zusammen. Von mir aus verschulde ich mich dann auch gegen die Kirchenstiftung oder gegen das Stiftungsgesetz. Das ist mir egal. Ich habe keine Zeit. Und ich werde das nicht tun. Und ich glaube, das ist mir jetzt wichtiger, mich auf diese Art und Weise zu wehren.
Das klingt so, als wenn Sie beide da komplett unterschiedlicher Meinung wären. Aber ob das wirklich so ist, darüber reden wir gleich hier auf dem Münchner Kirchenradio. Zwei wortgewaltige Pfarrer sind heute bei mir zu Gast, Thomas Frings und Rainer Maria Schießler. Wortgewaltig nicht nur, weil sie jeder ein ziemlich erfolgreiches Buch geschrieben haben, sondern auch, weil sie beide mit viel Leidenschaft und Herz reden, vor allem wenn es um die Kirche geht. Haben Sie beide sich eigentlich schon mal persönlich getroffen?
Es war hochinteressant, wie mein Buch rausgekommen ist, hat mir einer meiner geistlichen Mentoren, ein Pfarrer hier aus der Diözese, der mich schon als Jugendlicher begleitet hat, gesagt, du musst unbedingt mal den Artikel da vom Pfarrer Frings lesen. Ja, und da habe ich dann das erste Mal dann das gelesen und dann bin ich aufgefordert worden, darauf eine schriftlich Stellung zu nehmen, wo ich dann gesagt habe, ich unterstreiche alles. Der Unterschied, auf den wollen wir uns ja hinarbeiten, können wir ja gern vorwegnehmen, ist, warum ich nicht ausgestiegen bin. Ich habe eine ganz banale Begründung gebracht. Ich möchte der Letzte sein, das Licht, das Macht und Kasse mitnimmt. Ich kenne mich nie darauf, Pfarrer Frings vorzuwerfen, er hätte sie aus dem Staub gemacht. Wirklich nicht. Ist jedermanns selbe Entscheidung. Ich könnte es nicht anders, weil ich einfach gesagt, ich mag da mit dabei bleiben und ich möchte der Letzte sein auf diesem sinkenden Schiff, der die Fahne hochhält. Ich möchte der Letzte sein, wenn es sein muss. Nein, also nicht unbedingt der Allerletzte, aber das ist vielleicht der Grund. Ich hatte nicht die Motivation verspürt, dass ich sage, ich setze jetzt mit meinem Aufhören ein Zeichen. Ich habe schon mit dem Buch so viele Zeichen gesetzt, durch meine Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so meine Leidenschaft. Ich finde, jeder muss seiner Leidenschaft folgen.
Also auftreten. Ja. Und Sie wollen nicht der Letzte sein, der das Licht ausmacht.
Ich will an der Stelle nicht mehr sein. Da will ich mir ein bisschen mehr in die Zukunft schauen dabei, weil ich mich ja auch nicht als wandelndes Ausrufezeichen sehe und gesagt habe, ich bin die beleidigte Leberwurst, ich ziehe mich jetzt zurück und mache nicht, ich spiele bei euch nicht mehr mit, weil ihr nicht so spielt, wie ich will. Weder gegenüber der Gemeinde, noch gegenüber der Bistumsleitung, weil die ja zum Teil auch nicht wissen, wie sie es machen sollen. Ich mache auch keine Schuldzuweisung, habe gesagt, weil ihr nicht so seid oder nicht das macht, will ich nicht mehr mitspielen. erzählen. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt oder den leisesten Gedanken daran verschwendet, sondern, boah, wenn du das jetzt machst, dann machen alle das auch und dann ändert sich was. Wissen Sie was? Sowas hat noch nie funktioniert. Das war überhaupt nicht meine Absicht gewesen. Ich habe ja diese Erklärung der Gemeinde gegeben und nicht der deutschen Öffentlichkeit. Dass sie nachher in Deutschland so wahrgenommen wurde, war nicht meine Absicht, sondern war etwas, das daraus folgte und danach war. Ich habe also nicht da gestanden und gesagt, jetzt muss aber was kommen, jetzt müssen aber alle mal auf mich hören und gucken. Gar nicht. Mhm. Es gibt gute Gründe, weiterzumachen. Und ich habe nicht einen Moment auch nur an einen gedacht, der deswegen auch aufhören sollte. Nee, ich habe zunächst mal eine Konsequenz für mich gezogen.
Ich muss nur dazu, nicht, dass das Bild entsteht, also für mich geht Kirche unter. Ich stimme auch da überein. Ja, Kirche wird es immer geben. Leider Gottes werden es die meisten von uns, wenn wir so eine Runde schauen, nicht mehr erleben. Ja. Aber in 50 Jahren werden wir eine ganz andere Kirche. Und das ist das, was mir eigentlich stinkt, dass ich dann nicht mehr da bin, weil das würde ich gerne erleben. Und selbst das Tempo, das wir jetzt erleben, ist ja schon fast Trab. Was sich da tut, jetzt muss nur noch dieses berühmte 10L fallen, dass wir merken, was ist wirklich wichtig und was nicht. Was können wir fallen lassen, was müssen wir mitnehmen? Ich habe in meinem Buch diese Geschichte mit dem Mann, der das Floß baut, um über den Fluss zu kommen. Und dann hat er sich so gefreut, dass das Floß ihn getragen hat, dass er es mitgenommen hat. War aber mittlerweile schon in der Wüste, dann kommt eine Karawane und sagt, was machst du mit dem Floß? Ja, wenn der Fluss kommt, da kommt kein Fluss mehr. Nein, aber er nimmt das Floß mit und irgendwann verreckt er unter seinem Floß, weil es halt schwer war. Da muss die Kirche jetzt draufkommen. Wir haben eine Bestimmung und die heißt nicht, unter Ballast zu verrecken. Und das hat die Kirche aber immer schon gewusst, 2000 Jahre, dass wir keine Frau mehr als Hexen verbrennen, weil sie rote Haare haben. Das hat Kirche selber gemacht. Nur ein krasses Beispiel. Kirche hat immer schon verändert. Und wir werden eine Kirche haben, in der es selbstverständlich ist, dass Mann und Frau am Altar stehen. Wir werden eine Kirche haben, jetzt gehen wir mal in die Buditzen, wo es selbstverständlich ist, dass die Pfarrhoftür aufgeht und 50 Kinder rauslaufen und das sind die Kinder vom Pfarrer. Es wird selbstverständlich ja sein, dass die nicht mehr zu Kreuze kriechen müssen, wenn sie zum zweiten oder zum dritten Mal in eine Beziehung eintreten und von der Kirche gesegnet werden wollen. Ob das jetzt ein Sakrament ist oder nicht, ist jetzt gar nicht entscheidend. Wir müssen die Leute ja heute gewinnen, dass sie wieder die Sakramente wollen. Dass wir das Gefühl haben, wir haben
aber
so viele Hochzeiten.
Da müssen Sie jetzt einhaken. Die müssen die Menschen jetzt wieder gewinnen, dass sie die Sakramente wollen. Ist es das, was sie wollen? Oder wollen sie es einfach nur als Angebot haben, wie ein Supermarkt?
Nein, eben nicht nur wie ein Angebot wie im Supermarkt, sondern die sollen lebensdienlich sein, die Sakramente. Und alles, was wir anbieten, soll lebensdienlich sein. Und wenn sie dann eben nur ein trockenes Stück Brot in den Mund gesteckt bekommen haben und dann nichts mit anfangen, können, dann ist das Falsche für sie in der Situation gewesen. Es geht nicht darum, dass die Sakramente vor den Menschen geschützt werden sollen, aber wenn die nicht mehr kompatibel sind, das erlebe ich an vielen Stellen, dass wir im Angebot etwas haben, wo die Leute sagen, das haben wir traditionell immer so gemacht, aber kann ich nicht mehr draus leben, fange ich nichts mehr mit an, dann sollten wir hingehen und was ändern. Nicht die Botschaft. Die Botschaft bleibt unverändert gleich durch alle Zeiten. Mhm. Nur die Form der Vermittlung und die Kompatibilität mit dem Leben der Menschen. Das Leben hat sich doch auch verändert.
Ja, da muss ich ein Beispiel von der Steinzeit. Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil die Sterne ausgegangen sind, sondern weil der Mensch was Neues gefunden hat. Und was ich möchte, drum auftreten statt austreten. Holla, traut euch. Hört doch endlich auf mit dieser personellen Ehrfurcht. Da kommt jemand in violette Gewände gewandelt und der ist jetzt auf einmal Halbgott. Nein, du bist Christ. Tu was. Sag, wer du bist. Mhm. Ihr seid doch in der Welt. Macht's einen Predigkreis. Ja. Trefft euch zwei, dreimal in der Woche und dann macht's was am Sonntag.
Da sind sie ja komplett gleich. Ja. Und wir sind mittendrin im Thema, was falsch läuft in der Kirche und wie man es besser machen könnte. Die beiden Pfarrer Rainer Maria Schießler aus München und Thomas Frings aus Münster haben so ihre Probleme mit der Kirche, denn die will so sein, wie sie immer war, nur die Gesellschaft drumherum ändert sich und es gibt immer weniger Priester. Thomas Frings, ein Vorwurf ist immer wieder zu hören, wenn irgendwo Pfarreien zusammengelegt werden, dann heißt es nämlich, die Kirche zieht sich aus der Fläche zurück. Da stellen sich Ihnen ja die Nackenhaare auf.
Kirche zieht sich aus der Fläche zurück. Das ist so ein Satz, der bringt mich auf die Palme. Mhm. Woran wird der festgemacht? Ja, da gibt es keinen Pfarrer mehr und dann ist vielleicht die Pastoralreferentin weg. Und das heißt dann immer, ja, jetzt ist die Kirche, hat sich zurückgezogen. Zurückbleiben 3000 Getaufte auf dem Dorf. Ja, und die zählen natürlich gar nicht. Sind 3000 Deppen,
die da sitzen. Weil wir eine Priesterkirche sind und keine Volkskirche. Richtig. Ich frage mich natürlich, warum habe ich ein Konzil gehabt, wo nur die Rede war vom Volk Gottes. Wir reagieren immer nur aus der Not heraus. Darum nimmt uns das ja keiner mehr ab, wenn wir zu sagen, wir nehmen Laien als Verwaltungsleiter oder als Pfarreileiter, weil jeder sagt, naja, jetzt gehen ja nur die Pfarrer aus. Ja. Was wir gebraucht hätten, wäre nach dem Konzil, dass man sagt, schaut, wir sind Kirche. Hier ist das Evangelium, hier ist das Produkt. Und das ist gut. Das ist so gut und es ist in die Hände aller Getauften und Gefirmten gelegt und natürlich beißen wir uns nicht daran, warum soll denn ein in Liebe verbundener, mit Kindern gesegneter Mann, das mit der Frau war dann das nächste Thema, nicht genauso ein guter Verkündiger sein. Ich habe es dann ein bisschen überspitzt mit der Formulierung, ich habe nicht die Garantie, ein guter Prediger zu sein, nur weil ich sexuell nicht aktiv bin. Es ist so wie die Ehe eine wahnsinnige Herausforderung und eine Unnatürlichkeit, dass wir den Zölibat versprechen. Aber nur wenn wir ihn als Abenteuercharakter wieder anbieten, dann haben wir auch das Interesse gezeugt. Aber mit Pflichtzölibat kann ich kaum mehr in einen Berufsstand reinbringen.
Wenn ich darauf angesprochen werde, was halten Sie von Viri Probati? Sag ich gar nichts. Haben Sie das Gefühl, dass wir zu wenig alte Männer in der Kirche haben? Das ist ja das Lösungsprojekt. Ja,
wer probiert? Wer ist denn der, der dann wirklich sagen kann, der ist probat?
Und mit welcher Begründung wird dann gesagt, nach der Devise, wenn die sexuelle Spannkraft nachlässt, darfst du an den Altar treten? Ja, anders kann ich es doch gar nicht begründen.
Aber dort warum
ich dann sage, aber wenn du jung bist und verheiratet bist, dann darfst du es noch nicht. Erst wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und verheiratet. Den Nachteil hast du, verheiratet zu sein. So kann ich doch nicht weder über die Ehe noch über den Zölibat sprechen.
Hier spielen wir Sakrament gegen eine Lebensweise aus. Ich habe diese Lebensweise gewählt, weil mir die anderen vorgelebt haben und die haben wirklich gesagt, probier's aus. Die haben das nie gesagt, sie müssen es nur spüren lassen. Wenn du das leben willst, dann probierst du etwas ganz Absonderliches aus. Etwas, was eigentlich die Natur gar nicht vorsieht, weil ich südlich vom Nabel Ackerbrett bin. Also das ist ganz, ganz was Besonderes. Und das hat mich gereizt, aber nie, weil einer gesagt hat, der liebe Gott hat dich dann lieber. Und weil vor allem nie dieses Gegeneinander ausspielen war. Du bist nur dann ein guter Sakramentenspender, wenn du auf Liebe, Sexualität, Zärtlichkeit und so weiter verzichtest. Das kann es nicht sein. Und genau in diese Sackgasse um uns hinein manövriert. Die Eucharistie muss daran glauben, damit der Zölibat als Gesetz leben kann. Aber nicht mehr als Einladung. Und da möchte manchmal einfach wirklich unsere Oberen, ich möchte backen, ich möchte schütteln. Sag, komm endlich zur Vernunft. Merkst du nicht, was wir hier tun?
Möchten Sie die auch schütteln?
Ich möchte nicht nur nach oben schütteln, ich möchte auch nach unten manchmal schütteln und mich selber natürlich auch schütteln. Ich glaube, dass wir auf jeder Ebene da was haben. Auch wenn Leute sagen, ja, die Eucharistie ist so wichtig. Ja, es gibt aber auch eine Pflicht dann dazu. Wenn die Leute immer nur auf ein Recht haben, ich habe ein Recht auf die Eucharistie, ich sage,
gut, und zwar sonntags morgens um 10.
Sie haben auch eine Pflicht dann dazu, wenn sie auf dieses Recht pochen. Deswegen habe ich nie mit dem Recht argumentiert und auch nicht mit der Pflicht argumentiert. Aber auf den Dörfern oder auch in den Städten, wenn in manchen Gemeinden hier noch 5 sitzen und da noch 10 sitzen, die sich dann weigern, zu den anderen gehe ich aber nicht rüber. Mit denen will ich nicht zusammen feiern.
Ja, kein Friedensgruß. Ja, kein Friedensgruß.
Ja, vielleicht auch kein Friedensgruß in der Kirche, aber ich will auch mit denen auch nicht die Messe feiern. Dann habe ich manchmal das Gefühl, in der Nachbarkirche, in der Nachbarpfarrei haben die irgendwie einen anderen Gott und eine andere Religion. Oder sie haben eine ansteckende Krankheit. Ich möchte auch manchmal die unten rütteln und sagen, wisst ihr was? Ihr merkt doch auch, dass wir immer weniger werden. Warum rückt ihr nicht mal zusammen, statt nur zu sagen, ich will aber um 18.30 Uhr, ich will aber um 17 Uhr und in die Nachbargemeinde will ich auch nicht gehen. Nee, rütteln müssen wir, glaube ich, an allen Stellen manchmal.
Also wenn ich das mal kurz versuche zusammenzufassen, Sie haben beide keine Lust mehr, den Mangel zu verwalten? Also dass Kirche dazu da ist, Mangel zu verwalten und Strukturen zu erhalten, so wie sie sind. Sie finden beide, und das finde ich sehr witzig, Sie haben beide das Bild von einem guten Produkt gebraucht. Also Sie haben beide gesagt, wir haben ein so gutes Produkt, müssen wir doch anders unter das Volk bringen.
Wenn der Kirchenaustritt die einzige Chance ist, dieser Kirche zu sagen, ihr macht hier etwas falsch, dann ist das auch die falsche Richtung. Hinlangen, ich sage nicht aggressiv werden, aber zu sagen, wir sind diese Kirche und wir wollen von euch gar nicht betüttelt werden. Sondern wir wollen ernst genommen werden und wir wollen mit in die Pflicht genommen werden und wir wollen mit hineingenommen werden. Und es ist so vieles unmöglich, heute den Leuten nur zu verkaufen. Diese Vorstellung von Sexualmoral, dass Sexualität etwas Schmutziges ist, nur in einem ganz streng geschützten Rahmen stattfinden darf, ist längst vorbei.
Also wenn es um die Themen geht, Sexualität, mit Jugendlichen zu tun,
die mit spätestens 16 in ersten sexuellen Erfahrungen machen, da kann ich nicht sagen, du musst verwarten, bis du einen Trauschein hast. Sondern ich muss jetzt, wenn er diese Erfahrungen macht und wenn er mit 16 mit seiner Freundin schläft, muss sich ein kompetenter Gesprächspartner sein, was das jetzt für ihn bedeutet. Dass er ohne Trauschein und ohne Volljährigkeit Verantwortung für den übernimmt, mit dem ich mich körperlich ganz und gar begegne. So muss Kirche aufgestellt sein. Und nicht mit erhobenen Zeigefinger.
Ich denke, bei diesen ganzen Themen, die in der breiten Öffentlichkeit auch immer genau mit diesen Untertonen präsentiert werden. Frauen in der Kirche, Sexualmoral, gemeinsames Abendmahl oder verschiedene Formen der Mahlsgemeinschaft. Darüber müssen wir drei jetzt, glaube ich, hier nicht reden.
Macht aber Spaß.
Macht Spaß? Weil man sich so schön einig ist wahrscheinlich, ja, oder? Ja. Aber sich da aufzuregen, bringt uns jetzt nicht weiter. Ich mag lieber ein bisschen was von Ihnen beiden erfahren, wie Sie die Probleme vielleicht ein bisschen anders angehen als andere Pfarrer. Gleich nach der nächsten Musik. Wer schon mal mit Pfarrer Rainer Maria Schießler gesprochen hat, der weiß, dass er die Kirche zu den Menschen bringen möchte. Das klingt nach Dienstleister. Pfarrer Frings, sehen Sie das auch so?
Nee. Ich glaube, dass wir uns trotzdem aber nicht so unterschiedlich darin, in welcher Form ich Dienstleister bin, dass ich den Menschen einem Dienst entgegenkomme. Aber ich muss ihnen auch vermitteln können, wenn ich als Priester da bin, diene ich ja nicht den Leuten in einem Service, sondern der Gottesdienst ist ein gemeinsamer Dienst vor Gott, den wir da verrichten. Und nicht ich diene der Gemeinde, wenn ich als Priester vorne bin, sondern die Gemeinde dient gemeinsam Gott. Aber da geht es ja wieder um die Sache, wir sind auch Kirche, indem die Leute wir auch dahin führen. Das kostet sicherlich manchmal auch viel Blut, Schweiß und Tränen, denen auch zu vermitteln, dass wir nicht nur dastehen und so hüpfen, wenn die was wollen an der Stelle. Das ist das, was oft mit Dienstleistungen dann nämlich in Erfahrung gebracht wird. Wir haben jetzt gerade den Fall gehabt, ein Kollege, der sich da drüber beklagte bei mir, und das kann ich gut verstehen. Goldhochzeit, die haben eben ein Riesenteam in der großen Gemeinde. Man kann die ganze Woche über Kasualien diese speziellen Gottesdienste kriegen. Nur am Freitagmorgen zwischen 9 und 11 ist das ganze Team mit den 6 Sekretärinnen aus allen Dörfern, haben die eine Dienstbesprechung. Ab 11.30 Uhr, jetzt kamen die Leute und sagten, wir wollen aber um 11 Uhr haben. Wegen Sekt und Suppe, sonst passte das nicht dahin. Und da hat er gesagt, wissen Sie, wir stehen die ganze Zeit zur Verfügung. Diese 2 Stunden brauchen wir als Team für uns. Und die haben sich dann noch weiter oben beschwert und dann gesagt, also bis zum Bischof gegangen. Und er hat gesagt, ja, wir müssen den Leuten auch immer mehr entgegenkommen. Da bin ich anderer Meinung.
Ich muss es ein bisschen spezifizieren, wenn ich von Dienstleistung rede. Ich meine es nicht erst zunächst einmal nach oben, dass ich sage, ich muss die Zusammenvorschriften erfüllen.
Nee, sowas ist ja auch nicht gemeint, im Gegenteil, sondern Dienstleister für die Menschen.
Ich meine
es Menschen
auch
alle Wünsche erfüllen. Das kann
ich meine es auch nicht in dieser Form nach unten. Ich habe eine Erklärung dafür bekommen von einem Kommunionkind von letzten Sonntag. Der Gustav. Gustav ist im Judo-Verein, hat schon einen gelb-orangen Gürtel. Und dann habe ich gesagt zum Gustav, wie man da, ich da mit denen in seiner Kirche, sage ich, Gustav, meinst du könntest mich schon umschmeißen? Dann hat er mir so angeschaut, sagt, oh, könnte schwer werden, gell? Sage ich, was ist die Voraussetzung? Dann sagt er einen ganz tollen Satz, wenn mein Schwerpunkt unter deinem ist, also dann kann ich einen Griff anwenden, dass ich das vielleicht fertig bringe. Und dann habe ich gesagt, Gustav, das ist Gründonnerstag. Mein Schwerpunkt ist unter deinem. Das verstehe ich unter Dienstleistung.
Jetzt aber gerade nicht.
Ja, ich muss dich packen können, das funktioniert nur, wenn ich mein Schwerpunkt unter deinem ist. Was macht Christus bei der Fußwaschung? Seinen Schwerpunkt nach unten verlagern und er kommt an der untersten, dreckigsten Sohle, er geht auf Augenhöhe mit meinen Hühneraugen und dann kann er mir dienstbar sein. Drum muss der Petrus sich das gefallen lassen. Ich meine das so, ich meine, ich bin nicht kleiderbar, also ich würde mir da nicht, Dienstleistung heißt nicht, du musst die gängeln lassen. Sie müssen jetzt da die goldene Hochzeit, nein, ich habe einen Terminkalender, ich muss das organisieren, das ist alles gut. Nur, ich halte es nicht für richtig, dass ich sage, in dieser Pfarrei wird nur am ersten Samstag im Monat getauft. Nein, sondern ich muss es mit ihnen abreden. Und Dienstleistung heißt, wenn zu mir ein Elternpaar kommt, das beide aus der Kirche ausgetreten ist und ihr Kind bringt und sagt, sie möchten es taufen lassen, dass ich nicht das Recht habe, es wegzuschicken. Und dann habe ich die Eltern gefragt, sage ich, ich möchte es aber jetzt trotzdem mal wissen, weil sie sind ausgetreten, warum soll das Kind trotzdem getauft werden? Und dann sagt mir dieser Vater, weil ich weiß, dass es mein Kind ein Recht darauf hat und ich habe nicht das Recht, meinem Kind ein Recht vorzuenthalten. Dann habe ich nicht das Recht zu sagen, ich tue es nicht. Das Kind hat das Recht auf die Taufe und dieses Recht wird eingelöst. Und ich habe nicht darüber zu bestimmen, wer würdig ist, wer probat ist, sondern ich habe die Aufgabe zu begleiten.
Man ist bereit, das zu tun, aber nicht, wenn man da unten steht und dann jemand sagt, Füße waschen darfst du mir, aber Jesus, weißt du was, die Uhrzeit passt mir jetzt gerade nicht. Zu einer anderen Zeit möchte ich gerne, dass du mir dann die Füße wäschst. Das ist eine Dienstleistung, da müssen wir nicht zu bereit sein. Das nicht. die Serviceerwartung ist schon manchmal sehr hoch an Leuten, dass sie dann unbedingt, ich will aber diese Zeit haben, ich will es aber so haben. Mhm. Ich hatte das Problem, die wollten unbedingt Nägel in die Wände schlagen in der kleinen romanischen Kirche, um dann Blumengestecke aufzuhängen. Und die Frau war total erbost, dass wir uns geweigert haben, dann Nägel in die Wand zu schlagen. Ne? Wir müssen nicht alles tun.
Also der Unterschied ist der zwischen Dienstleistung und Service, Full-Service-Agentur.
Ich würde sagen, Dienst ist was anderes wie Service. Mhm. Wir möchten unser Kind unbedingt in der Kirche taufen, weil das so schön ist. Sag ihm, was macht es, wenn er ein Kind Durchfall hat? Und wenn man das die ganze Taufe runterbläht, sage ich dann, vor mir ist der ganze Rahmen, der ganze Raum, der ganze pittoreske Aufwand ist auf einmal für nichts. Und dann versuche ich ihnen zu erklären, wie, was für ein wunderschönes Signal das ist, in der Kirche zu taufen, wo man lebt. Sage ich, sie gehen immer mit dem Kind spazieren, sie gehen dann immer wieder in die Kirche rein und sagen dann ihrem Kind, schau, da ist der Taufstein, da bist du getauft worden. Dann kannst du mit dem Wasser spielen oder Hochzeiten. Gell? Ich habe einmal eine Hochzeit gehalten in einer Kirche in München, die ist wirklich nicht schön. Und ich bin nur eingesprungen, weil da der Pfarrer erkrankt ist und dann stehe ich da am Eingang, da kommt das Brautpaar und ich, in meinem jugendlichen Leichtsinn, das ist viele Jahre her, sag mal zu dem Brautpaar, wie kann man jetzt in so einer kreislichen Kirche heiraten? Ja. Und dann sagt mir der Bräutigam, sagt er, du, ich bin hier aufgewachsen. Ich hatte hier Taufe, ich habe hier Kommunion gehabt, ich habe hier Beichte gehabt, ich habe Firmung gehabt. Es gibt für mich keine schönere Kirche wie die. Das war für mich so eine Lektion, die ich heute noch ganz habe in dieser Zeit.
Es ist auch so ein Punkt, wo ich sage, Kirche, Gemeinde ist der beste Lehrmeister, den wir haben können. Das Beste war, in Gemeinde zu sein und auch auf die Menschen zu hören. Ich muss hören, was sie sagen. Ich muss nicht alles tun, was sie sagen.
So, und jetzt müssen Sie einfach mal wieder mir zuhören, weil ich bald mal wieder eine Frage stellen möchte. Allerdings erst nach den Nachrichten. Und da geht es dann unter anderem um die Sakramente. Hier bei Hauptsache Mensch auf dem Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch, heute mal etwas anders, nämlich mit zwei Pfarrern, die so hitzig miteinander über die Zukunft der Kirche oder die Kirche der Zukunft debattieren, dass ich kaum noch dazwischen komme, aber noch sitze ich hier an den Reglern. Gleich geht's weiter und dann geht's unter anderem darum, für wie sinnvoll die beiden unsere Sakramente halten. Also nicht, wie sinnvoll die Sakramente tatsächlich sind, sondern wie sinnvoll sie für die Menschen sind. Da gibt's nämlich durchaus Unterschiede bei den beiden. Es ist gar nicht so einfach mit meinen beiden heutigen Gästen, den Pfarrern Thomas Frings und Rainer Maria Schießler, weil die mich kaum dazwischen kommen lassen. Aber ab und zu mag ich auch was sagen. Ich gebe jetzt mal zwischendurch wieder ein anderes Stichwort. Ja. Sie hatten gerade schon diese schöne Liste der Sakramente aufgezählt, die dieser Bräutigam empfangen hat in dieser Pfarrei. Sind Sie sich beide denn auch über die Bedeutung der Sakramente für die Menschen einig? Weil da habe ich den Eindruck, da sind irgendwie die Meinungen ein bisschen unterschiedlich. Pfarrer Schießler, Sie spenden sie gerne. Sie sagen, wenn irgendjemand zu Ihnen kommt, dann will ich das auch. Und Sie sagen, na so ganz billig gebe ich die nicht mehr her. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das könnte sein. Wenn mir ein Kind sagt beim Kommunionkinderwochenende, du, weißt du, Pastor, ich kann doch überhaupt kein Gebet. Und ganz freundlich, ich kann überhaupt kein Gebet. Meine Mama sagt immer, so einen Quatsch machen wir nicht. Dann habe ich zunächst mal großes Mitleid mit dem Kind, dass eine solche Mutter zu Hause hat, dass das Kind in eine solchen Schwierigkeiten und Diskrepanzen reinbringt. Und wenn ich bei einer Taufe erlebe, dass beide Eltern aus der Kirche ausgetreten sind, dann frage ich zunächst mal, ich sage nicht sofort, geht nicht, sondern ich frage mal, was ist das gewesen? Ich möchte schon wissen, warum sie selber das sagen. Und wenn die sagen, ich habe schlechte Erfahrungen in Kirche gemacht, ich finde die Kirche nicht gut, dann stelle ich schon die Rückfrage, aber sie lieben ihr Kind doch. Warum geben Sie Ihr Kind in eine Gruppe und Institution, von der Sie selber hingehen und sagen, für mich ist die nicht gut genug, ich finde die auch schlecht, aber mein Kind soll da rein und nur für den Kindergartenplatz? Das möchte ich nicht. Da möchte ich schon mehr haben, auch an Haltung dazu. Wenn ich in einer Anti-Haltung zu dieser Gruppe stehe, werde ich das mit dem Sakramenten nicht hinkriegen.
Ich bin jetzt auch nicht in der Position, dass ich sage, jeder kriegt das Sakrament. Sondern worum es mir geht, ist, dass ich den Leuten klar mache, dieses Sakrament gibt es nur, weil du es möchtest. Und ich, meine Aufgabe ist es, dir beizubringen. Ich mache das sozusagen zum Handeln, zum Mithandeln. Diese Trauung macht nur Sinn, weil du es magst. Weil du ein Zeichen setzt, weil du zum Werkzeug wirst. Eine Priesterkirche, die würde nur sagen, ich von oben, gib mal kurz einmal ein Kreuzerl und das war's dann. Nein, du tust es. Du bist in dieser Welt, Christ. Und darum sage ich, wir müssen Leute gewinnen für die Sakramente, aber wir müssen sie auch gewinnen für das, was sie ausdrücken. Ich glaube, wir müssen weniger diese objektive Kraft des Sakraments hervorheben, das haben wir jetzt 2000 Jahre lang gemacht, sondern jetzt geht es um die subjektive Kraft. Und wenn ich dann höre, dass zum Beispiel Bischöfe sagen, sie möchten das Firmalter runtersetzen auf 5. Klasse, also das heißt also gerade 2 Jahre nach der Kommunion, mit der Begründung, weil wir da mehr erwischen, dann muss ich sagen, was für Sakramentencharakter herrscht da bei denen vor. Ich bin froh, dass wir jetzt schon 7., 8. sind. Ich war froh, wenn wir noch höher sind. Ich möchte mit mündigen Christen mit 16, 17 über die Verantwortung in der Welt und reden, und damit rede ich automatisch über den Heiligen Geist und nicht irgendwelche Schnipsel und Collagen machen, wo gibt's Geist und Ungeist. Das nehmen die mir eh nicht mehr ab. Also das sind diese Diskrepanzen, die wir da erleben.
Aber dann haben wir sie gehabt. Das ist so ein magischer Glaube. Da denke ich manchmal, das ist wie eine Voodoo-Veranstaltung. Ja. Niels Bohr, der große Physiker, von dem wird berichtet, er hat ein Ferienhaus und über seinem Eingang seines Ferienhauses hing ein Pferdehufeisen. Und ein Gast, der ihn besuchte, sah das und sagte, du als Naturwissenschaftler glaubst an sowas? Und da hat er gesagt, nein, ich glaube da nicht dran, aber man hat mir versichert, es wirkt auch dann, wenn man nicht dran glaubt. Und genau so funktionieren unsere Sakramente eben nicht. Und es war immer auch schon Lehre der Kirche, die Gnade setzt die Natur voraus. Und wenn ich ein Sakrament spende, wo die Natur des Empfangens gar nicht gegeben ist, dann ist das Ding zwar nach Lehre der Kirche objektiv immer noch richtig gespendet, aber ich glaube, dass wir es dann trotzdem nicht richtig gemacht haben an der Stelle. Ich muss auch die Gestimmtheit dafür mitbringen, damit es dann wirken kann. Es muss auch subjektiv entsprechend dabei gewesen sein, statt nur die Zahlen gehabt zu haben. Und da gucken wir immer so kurzfristig und sagen, ja, aber dann haben wir sie gehabt und dann können wir auch die Zahlen noch. Vielleicht erleben wir auf manchen Wegen, die wir jetzt beschreiten würden, einen heftigeren Abbruch. Aber ich glaube, dass wir dann eine langfristigere, auch überzeugendere Wirkung manchmal erreichen
können.
Aber
sie würden sich gesund schrumpfen.
Es geht mir nicht um Schrumpfen, es geht nicht um die Zahlen dabei, sondern vielleicht würden wir manche verlieren. Aber wenn wir überzeugt an bestimmten Stellen auftreten, auch mit Konsequenzen auftreten, glaube ich längerfristig. Die höchste Kirchenbesucherzahl seit allen Zeiten, wo wir zählen, und die meisten Eintritte ins Priesterseminar war 1938. Wer in Deutschland würde sagen, dass 1938 in Deutschland die Welt in Ordnung war?
Und weil die Rede war, Kirchen schrumpfen, wir verlieren Leute. Hallo, bei einem durchschnittlichen Kirchenbesuch von 2,5% in einem Münchner Stadtverein heißt, ich habe 97,5% eh schon verloren.
Also eine Sache möchte ich jetzt gerade mal wieder einwerfen.
Ich wollte nur sagen, es ist wirklich verlogen. Es ist wirklich so, du wirst mir nicht weiß man, dass ein Bischof, wenn er nur Priester hätte, in jedes kleine Dörfchen einen Priester neisetzen darf. Und jetzt sind wir eben wieder dabei. Thomas protestiert gegen diese Verlogenheit und sagt, da mache ich nicht mehr mit. Ich trage diese Verlogenheit nicht mit, sondern ich beobachte sie einfach und merke, wo der Karren hinsteuert, und ich möchte einfach dieses Auto jetzt nicht verlassen, sondern vielleicht kriege ich noch irgendwo die Möglichkeit, und ich tue sie, und bei jeder Gelegenheit, wo ich bin, dass ich da ins Lenkrad reingreife und sage, das ist falsch. Es geht nicht darum, dass wir nur einen Mangel verwalten, sondern wir müssen endlich wieder zum Gestalten kommen. Das heißt, Mut dazu, Ämter zu öffnen, Mut dazu, Menschen, Christen anzusprechen und ihnen zu sagen, das ist dein Job, das ist deine Kirche und du hast genügend dabei. Ich sage meinen Eltern, warum soll ich den Kommunionunterricht machen? Ich bin ja der einzige Kinderlose. Sage, ihr seid die Profis. Und wenn es um diese Gebete geht, mich frustriert es dann nicht, sondern ich versuche damit dem Kind zu beten. Ich habe gelernt, dass ich nicht hergehen kann und sagen kann, so, jetzt machen wir schon ein Kreuzzeichen. Das heißt ja nicht im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, denn das heißt, Jesus ist mein Leben. Und wenn ich ihm die Kommunion gebe, dann sage ich nicht, der Leib Christi, das wird das Kind nie verstehen. Ich sage, schau her, Brot für dein Herz. Und da klopfen uns beide ans Herz. Also ganz, ganz neue Formen entwickeln, die uralt sind.
Da bin
dazu
ich
möchte
jetzt,
ich die Kirche.
Eigentlich wollte ich ja ganz woanders hinsteuern, aber schön, dass Sie das jetzt zugelenkt haben. Ja, genau, weil zuerst Kommunion wollte ich auch noch kommen. Ich hatte jetzt erst einen anderen Einschub vor, aber machen wir es jetzt halt so rum. Aber ich brauche mal kurz eine Denkpause, um das alles sacken zu lassen. Es läuft wirklich genau so, wie ich mir das gedacht habe, als ich die beiden wortgewaltigen Pfarrer Thomas Frings und Rainer Maria Schießler gemeinsam ins Studio eingeladen habe. Sie sehen sich echt zum ersten Mal, oder?
Ja. Also gesehen haben wir es noch nicht.
Geschrieben haben wir es noch nicht.
Wunderbar. Erstkommunion ist wirklich so ein Stichwort. Ich bin halt auch gerade mittendrin. Ich war Tischmutter und Mutter eines Kommunionkindes. Sie kennen das von der jeweils anderen Seite. Vielleicht beschreiben Sie mal die letzte Erstkommunion, die Sie miterlebt haben als Pfarrer. Wie haben Sie da vorbereitet? Wer hat mit vorbereitet? Wie sah das aus? Und warum haben Sie es genau so gemacht? Also möglichst kurz.
Ja, also wie gesagt, ich hatte irgendwann keine Lust mehr für diese Eco-Show. Das hat mir vom Äußern her an eine Massenhochzeit bei der Moonsekte erinnert. Und wie gesagt, dieser Satz bei uns ist Erstkommunion. Eco-Show, hat meine Mutter gesagt. Wir wollen keine Eco-Erstkommunion-Show.
Eco-Show. Okay, jetzt habe ich es.
Und auch wenn das gut aussieht, aber es geht nicht darum, dass es gut aussieht. Ich habe ja Kinder. Ich möchte, dass die Kinder spüren, was es bedeutet, persönlich geladener Gast an diesem Tisch zu sein. Christus selber lädt mich ein. Und wenn jetzt, und ich sage ja, ihr sucht euch das aus, es geht am weißen Sonntag los bis in den Sommer hinein und es ist nur eine Handvoll Kinder. Ich komme so vieles organisatorisches sparen wie Probe und so weiter. Ich nehme nur die Kinder an der Hand und ich bin dann bei diesen Feiern mit dabei und die Kinder spüren das. Glaube ist Beziehung.
Also Sie haben bewusst mehrere Termine gesetzt?
Nein,
um immer nur wenige Kinder
die
zu
Leute
haben?
Die Leute suchen sich die Termine. Nein, die Kinder kommen und sagen, ich möchte an dem Tag, weil da die Oma Geburtstag
hat. Ich frage mal aus Gemeindepraxis, wie ich das so kenne, wie das so funktioniert. Wie viele Kommunionkinder haben Sie dieses Jahr?
30. Maximal 5 in einem Gottesdienst. Da sind immer zwei Kinder
also
rechts,
Sie haben
zwei
mehrere
Kinder links.
Erstkommunionfeiern pro Jahr.
Nein, in einem ganz normalen Sonntagsgottesdienst sind die Gäste am Tisch des Herrn, die stehen mit mir am Altar, die beten mit mir aus dem Kinderhochgebet vor. Weißt du, was das heißt, wenn ein Kind was vorbetet? Die stellen sich vor am Anfang, wir machen einen Talk. Ich hab ein Mädchen da gehabt am Sonntag, das hat dann auf der Geige Freude schöner Götterfunken gespielt. Da hat es nicht hingehaut, weil die Geige verstimmt, weil die Kirche so sackhalt war. Dann ist der begeistert. Papa raus aus den Leuten, hat ihr seiner Tochter die Geige gestimmt, die hat Standing Ovations gekriegt. Auf einmal wird aus dem Kirchenraum, wird ein Erlebnisraum, da konnte Dieter Bohlen mit seinem Supertalent abhauen. Das machen wir am Sonntag.
Bereiten Sie die Kinder auf die Erstkommunion vor? Haben Sie den klassischen Kommunionunterricht?
Ja, die Kinder haben diese kleine Gruppe, die bereitet sich vor, die kriegen von unserem Mentor, wenn sie das möchten, wenn die Eltern sagen, wir brauchen nur einen Begleiter. Wir haben große Treffen, also wo alle Kinder da sind, ich mache mit denen Gottesdienst, wo ich klein ihnen erkläre, warum verkleidet sich der Priester? Ja, warum nehmen wir Brot her und nicht Reis? Wieso ist der Kelch golden? Und ich spiele da nicht mit denen die ganzen Antworten durch, ich bin ja nicht beim Barras, sondern ich möchte einfach, dass sie das kapieren, dass sie das verstehen, warum wir Messe feiern, weil diese Christen nach Tod und Auferstehung gesagt haben, ja, was tun wir denn jetzt? Ist ja so langweilig, der Jesus ist auch nicht mehr da. Mama halt das, was er mit uns am liebsten gemacht hat, mal halten. Ob das Kind, muss ich am Schluss so sagen, am nächsten Sonntag kommt, weiß ich nicht, aber das ist mir auch wurscht. Sondern mir ist wichtig, dass das Kind an dem Tag, wo es da ist, spürt, es geht um mich. Ich bin wichtig.
Sie haben einen komplett anderen Ansatz?
Nein. Das hätte ich so unterschreiben können. Ich wäre froh gewesen, wenn es meiner Gemeinde mehr so geworden wäre, wie er es beschrieben hat, weg von diesem einen Termin. Da war aber eher so, dass die Leute gesagt haben, wir wollen das und Kinder können es nur verstehen, wenn es eine Masse ist.
Jetzt versuche ich
da
mal.
Da bin ich leider an der Stelle nicht so weit gekommen, wie er es gesagt hat, obwohl genau derselbe Ansatz war. Genau derselbe Ansatz.
Also ich stelle mir vor, ich bin Kind und habe Eltern, die mich irgendwie taufen lassen haben, also offenbar vielleicht doch irgendwas sinnvoll finden an dem Laden. Und dann komme ich das erste Mal nach 9 Jahren wieder in die Kirche und kriege dann angeboten, ich kann jetzt da so ein Brot essen. Was macht das mit einem Kind, Ihrer beider Meinung nach, wenn es dann das eine Mal dahin geht und nie wiederkommt? Ich glaube, dass diese Kinder vielleicht ja auf dieses Sakrament zurückfallen können. Das, was sie da erfahren haben, dieses Angenommensein von einer Gemeinde, mit der sie vielleicht sonst nichts zu tun haben. Aber da sind Leute, die finden es toll, dass ich da hinkomme und mit an deren Tisch teilhabe.
Welche Gemeinde meinen
Sie? Bin ich da naiv?
Die ist ja nicht da, diese Gemeinde, an dem Sonntag in der klassischen Form. Die Gemeinde kriegst du ja gar nicht mit.
Ich rede jetzt aber nicht von dem, was das mit der Gemeinde gemacht, mit dem Pfarrer macht, sondern mit dem konkreten Kind, das auch dann vielleicht nur in dem weißen Kleid an dem einen Sonntag dahin kommt und weiß, die fanden das gut, dass ich hier war.
Richtig. Ja, aber das Gefühl, das vermitteln wir denen nicht.
Nein.
Wir haben nicht das Gefühl, du kriegst jetzt ein Stück Brot und es ist ganz was Besonderes. Sondern das Gefühl, was wir dem Kind vermitteln, ist, du bist was Besonderes. Das ist ganz was Außergewöhnliches, dass wir jetzt miteinander hier oben sind. Mhm. Aber was ich dem Kind sagen möchte, ist, jeder, der hier da ist, könnte hier oben sein. Es ist halt nicht so viel Platz. Aber jeder, der da ist, ist was Besonderes. Das müssen wir transportieren. Und wir schauen ja auch nicht, ob das Kind vorher seit der Taufe da war. Und auf einmal soll es aber nachher auf einmal da sein. Als wenn es jetzt einen Zauber dran gerückt hätte, das ist doch nicht der Obelix.
Aber es ist auch eine Frage von Aberglauben schon, wenn man sagt, einmal im Leben musst du es gehabt haben, das gehört irgendwie dazu. Nein, einmal im Leben gehört es auch nicht dazu, sondern es muss in deinem Leben ankommen. Und ich stehe schon auf dem Standpunkt, dieses Sakrament ist auch auf Wiederholung angelegt. Es ist ein Geheimnis des Glaubens. Und dann, ich verstehe es letztlich nur, wenn ich es überhaupt jemals verstehe, glaube ich, wenn ich es irgendwie wiederhole. Ich habe versucht, nochmal andere Formen zu finden, um sie deutlicher anzusprechen, statt zu sagen am Ende, wenn du mit dem trockenen Stück Brot echt nichts anfangen kannst und mit der Feier, dann ist das vielleicht auch gar nicht das, was für dein Leben das Sinnvolle ist.
Ich sage dem Kind, schau her, dieses Brot, das wir verteilen, dieses Brot ist entstanden eben aus diesen vielen Körnern. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt ist dann der Gottesdienst, wo du zur Kommunion gehst, da sind dann 500, 600 Leute, Maximilian, und die kommen alle und jeder holt sich sein Stück Brot. Sage ich, auf einmal entsteht ein ganz großer Brotleib. Und du bist immer schon in diesem Brotleib drin. Aber heute bist du drin, indem du auch dein Brot hast. Du bist ein anderes Körnchen geworden. Das ist Transsubstantiation.
Also der eine findet es gut, obwohl die Kinder möglicherweise nie wiederkommen. Der andere findet, Eucharistie kann man nur verstehen, wenn man das öfter mal macht. Kann aber auch verstehen, dass das in so manches Leben heutzutage nicht reinpasst, am Sonntagmorgen regelmäßig in die Kirche zu gehen. Wie Thomas Frings sich eine moderne Kirche vorstellen kann, das erzählt er uns gleich hier auf dem Münchner Kirchenradio. Thomas Frings ist jetzt seit gut einem Jahr nicht mehr Pfarrer. Er hat sich in ein Kloster zurückgezogen und viel nachgedacht. Unter anderem hat er sich überlegt, wie eine katholische Kirche sein müsste, damit sie ins Leben der Menschen heute passt. Genannt hat er das Ganze Entscheidungsgemeinde. Ich habe gerade schon mal geschaut in meinen Aufzeichnungen. Ich habe es eben mal, damit wir so eine Basis haben, die drei Sachen zusammengefasst. Und Sie haben ja vorher im Vorgespräch gesagt, dass es gar nicht so schlecht zusammengefasst war.
Nein,
sogar
gut, habe ich gesagt.
Danke, damit ich auch mal was sagen darf. Ja. Entscheidungsgemeinde, Menschen kommen zu einem Ort, wo es verschiedene Aktivitäten gibt. Gottesdienste, Eucharistie, Gebetsrunden, Gespräche, die aber alle nur stattfinden, weil es Menschen gibt, die genau das wollen. Das ist der eine Punkt, den sie sich wünschen, den sie sich erträumen. Die Sakramente können sich die Menschen wünschen, und zwar dann, wenn sie sie empfangen wollen. Wir sagen, Eltern lassen ihr Kind dann taufen, wenn sie auch bereit sind, es christlich zu erziehen und nicht, wenn es gerade geboren ist und weil es jetzt ansteht und weil die Party toll sein kann. Und das Ganze basiert auf dem Wunsch, Teil einer Gemeinschaft zu sein, auf der Grundlage von Evangelium, Glaubensbekenntnis und der Verbundenheit mit Papst und Bischof.
Ja.
Haben wir das richtig zusammengefasst?
Haben wir richtig zusammengefasst.
Also das ist das, was Sie sich wünschen.
Unser jetziges Modell ist, ich sage ja nicht, alles muss aufgelöst werden, wie es bisher war. Aber wir haben bisher nur das Territorialmodell und das vergrößern wir unendlich weiter, indem wir immer fusionieren, zusammenlegen. Und wenn wir es nicht zusammenlegen, sagen wir dem Pfarrer, dann muss die andere eben dabei nehmen, wenn wir es nicht zusammenlegen. Das geht so ja nicht weiter. Und es ist ein Modell, von dem wir sagen, hier ist die Kirche, das sind die Straßenzüge, die Katholiken, die da wohnen, werden von uns hauptamtlich in irgendeiner Form betreut. Und das ist unser Konzept und wir versuchen das Konzept mit euch kompatibel zu machen, aber nicht umgekehrt. Bei dem, was ich da sage, ist, wir brauchen einen Ort und das merken wir ja immer mehr, dass Leute sagen, diese Kirche, da orientiere ich mich dann hin. Ob ich da wohne oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und das machen wir von Anfang an so, dass wir gar nicht sagen, nur weil du hier nebenan wohnst, gehörst du hierzu? Nein, du musst dich vielleicht auch nochmal dafür entscheiden und du musst dich ehrlich dafür entscheiden. Wir machen auch nicht ein Angebot nach der Devise von, das ist eine Pfarrgemeinde und das muss im Angebot sein, sondern die Sehnsucht der Menschen, die Fragen der Menschen entscheiden darüber, was wir da schließlich im Angebot haben. Im Kern werden wir immer das Katholische haben, aber wir machen es nicht so, dass wir sagen, du musst jetzt das Katholische füllen, was bei uns ist, sondern geh doch mal von dir aus und wachs da rein. Und ich halte das für möglich, dass die Dinge, die wir haben, und da schwärmen wir ja beide von, dass die einfach gut sind. Auch vom Kern her sind die Sakramente einfach gut gesetzt im Leben der Menschen und von der Idee her. Aber du musst wenigstens mal die Gestimmtheit auch dafür mitbringen. Und wenn du die nicht mitbringst, bist du trotzdem willkommen an der Stelle. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was dann für dich zeitgemäßer wäre, statt alle für den Sonntagmorgen um 10 Uhr zuzubereiten und hinzuführen. Wenn jemand von vornherein sagt, wisst ihr was, das ist nicht meins, das ist nicht mein Ort, das ist nicht mein Lebensentwurf und nicht meine Sprache, die ich spreche. Aber einmal im Jahr brauche ich vielleicht ein Wochenende, wo ich zurücksehen kann, wo was für mich stattfindet. Das hätte ich gerne, dann gucken wir gemeinsam, wie du es auch umsetzen kannst in dieser Gemeinde und nicht, indem du kommst und sagst, wie könnt ihr das für mich umsetzen, was da oben, ihr da oben für mich da unten umsetzen. Nein, es geht gleich auf einer ganz anderen Ebene. Zuspruch bis zu den Grenzen. Sie könnten sogar als Nicht-Katholik
Mitglied dieser Gemeinde sein. An die Ränder gehen, sagt der Franziskus, wir müssen immer bedenken, nicht jede Gemeinde muss alles anbieten. Nicht jede Gemeinde kann alles anbieten. anbieten. Und dann habe ich halt einmal eine Gemeinde, die hat wirklich eine tolle Kirchenmusik, wie auch immer die mit demselben Etat möglich ist und die andere hat es halt nicht. Und dann habe ich halt eine Gemeinde, die haben gerade so eine Gruppe, die machen ganz aktiven Martinszug, da gehe ich halt da mit.
Könnten Sie mit so einer Art von Gemeinde leben? Also gerade habe ich gesagt,
ich habe eine Kinderkirche bei mir, die ist selber vernetzt, die gestalten sich selber, sind jeden Sonntag da, kommunizieren über Facebook und alles, aber wir begleiten sie. Und die kommen und die sagen nächsten Sonntag, Mensch, da ist dieses Evangelium, wir haben keinen Trichter, gell? Und dann bin ich da. Ja, und dann bin ich der Profi, da bringe ich mich ein und da gebe ich rein. Oder das ist bei mir in Maximilian, gibt es keinen Pfarrgemeinderat, sondern bei mir heißt das St. Max-Werkstatt. Und zwar, weil wir draufgekommen sind in dieser Fluktuation, die wir im Glockenbachviertel haben, da fragst du Leute, diese Bettelei, lass dich zur Wahl aufstellen. Ja, da die Show wegen dir, da die das machen, also das Mitleid drüben, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob ich noch nächstes Jahr da bin. Erstens, ob ich mir die Wohnung leisten kann, dann wird die Wohnung zu klar und so weiter. Und jetzt sollst du da eine Wahl über 6 Jahre machen. Und jetzt haben wir gesagt, nein, wir machen eine Werkstatt draus. Wir laden alle ein, da mitzumachen. Wer eine Idee hat, kommt. Er bleibt so lange drin, wie
er will. Also er macht schon das, was Sie gerne gehabt hätten.
An der Stelle, genau das, was ich mir vorstelle, wenn wir gucken, nämlich sobald es an die Wahlen geht von den Gremien, sinkt die Stimmung ungemein in vielen Gemeinden davon. Wie finden wir die Kandidaten? Und dann gehen die Diözesen ja hin und sagen, wie können wir die Wahlbeteiligung erhöhen? Als ob das ein Ziel wäre. Wo arbeiten wir eigentlich, Wahlbeteiligung zu erhöhen?
Und also, wir machen keine Wahl und zählen das dann
auch. Wir kommen auf 3% Wahlbeteiligung. Was soll das denn?
Das ist so schön, dass Sie sich so ein...
Nein, aber es ist so pseudodemokratisch. Auf der einen Seite wird dir von oberster Stelle gesagt, die Kirche ist keine Demokratie und ich sollte mit solchen demokratischen Spielchen runter. Ich sehe es ein mit der Kirchenverwaltung, weil da geht es um Geld, da geht es um Personal und da suche mir die Leute. Und ich habe eine junge Kirchenverwaltung. Ich möchte Kirchenverwaltung wie so ein Start-up-Unternehmen hernehmen. Leute, die Ideen haben und die Verantwortung dafür haben, aber wirklich nicht jetzt hier so dieses alte Modell, der Kirchenpfleger überprüft, dass der Pfarrer ja nicht scheißt. Also wenn heute einer mir unterstellen würde, bin ich sofort weg. Weil also ich reibe mich auf für diese Kirche und jeder weiß, dass ich keinen Cent unterschlagen würde. Also diese Modelle brauchen wir auch nicht mehr. Nein, ich möchte Innovation in der Kirchenverwaltung. Ich möchte Verantwortung. Und wenn wir Baumaßnahmen haben oder irgend sowas, dann möchte ich, dass da Leute drin sitzen, die sagen, für wen bauen wir? Bauen wir nur für jetzt oder bauen wir für die Zukunft in 50 Jahren? Und das kann ich nur mit jungen Leuten.
Thomas Frings fordert eine Entscheidungsgemeinde, Rainer Maria Schießler lebt sie schon, soweit es eben geht. Thomas Frings hat aufgehört, Pfarrer zu sein, weil sie so nicht mehr Pfarrer sein wollten. Unter welchen Umständen könnten Sie zurückkommen und sich vorstellen, wieder Pfarrer zu sein?
Ich habe eine freie Wohnung, wollte ich nur sagen, gell?
Im Glockenpark mit
Es ist nicht das erste Angebot, das ich jetzt tatsächlich schon bekommen habe. Ich finde das auch sehr angenehm und sehr sympathisch. Ich würde sogar gerne wieder auch Pfarrer sein, aber dann in einer Gemeindeform, die nicht von meiner Gegenwart so sehr abhängig ist, wie es das jetzt ist.
Okay. Unter welchen Umständen würden Sie nicht mehr Pfarrer sein wollen?
Gar keine. Nix. Ich möchte der Letzte auf der Reling sein und schauen, wenn es nochmal blubbert. Nein, es gibt für mich keine Alternative. Es ist meine Geschichte und ich wüsste nicht, warum ich das abgeben sollte. Ich kann mir das nicht vorstellen. Genauso. Also ich bin ja wirklich wie ein liebender Ehemann, der sagt, da kann passieren, was will. Ich bin immer an deiner Seite. So habe ich mir das damals vorgestellt bei der Weihe. Und so möchte ich glaube so. Ich bin darum ist für mich jeder Tag ein Festtag. Darum habe ich auch mein Silbernes Brüssel überleben nicht gefeiert, weil ich feiere jeden Tag.
Okay. Jetzt haben Sie ja beide festgestellt, dass wir eigentlich ein ganz tolles Produkt haben, diesen katholischen Glauben. Dann machen Sie doch einfach mal Werbung dafür. Warum ist es denn jetzt für mich als Mensch toll, dass es eine Kirche geben kann?
Mach mit, weil du es willst, aber nicht diese Mitmachkirche von wir müssen die anderen motivieren, bei uns irgendwo mitzumachen. Das Angebot ist gut, der Einladende ist er und nicht wir. Und die Besten sind die, mit einer Frage kommen. Die Besten sind die, mit einer Sehnsucht kommen. Die Besten sind die, die wissen, warum sie dann da sind.
Du bist lebendig. Ich habe einen Mann, der kommt jeden Tag in die Kirche mit seinem Hund, ein wunderschöner Hund, und sitzt. Am Sonntag kommt er nicht. Aber jeden Tag. Ja. Unter der Woche kommt er. Ich bin einmal hin vor Jahren und habe gesagt, mich würde nur interessieren, wie von euch zwei der Frömmere ist, der gleich auf dem Hund sagt. Und ich habe ihn dann einmal gefragt, sage ich, weil am Sonntag ist er nicht da, sage ich, sie sitzen da, ich merke, sie genießen den Raum und die Größe und meistens ist es ja leer um die Zeit, wo sie da sind. Sage ich, was machen Sie? Beten Sie oder zählen Sie bis 100 oder wie ist das? Und dann zeigt er auf den Tabernakel und das ist ein ganz normaler Mann, nichts Theologie, gar nichts. Und sagt, schauen Sie her, Pfarrer, er ist da und ich bin da. Das genügt. Das ist Kommunio. Und da hat wieder eine Kirche verstanden, dass ich nicht vor dem Tabernakel knien muss und mir die Knierscheiben ruinieren muss und so viel Rosengrenze runterbetteln muss, sondern sitzen und spüren, er ist da und ich bin da. Und schon ist wieder Kirche da.
Und das richtig Schöne, was ich jetzt gerade hier erlebe, ist zwei wahnsinnig engagierte Männer, die diese Kirche lieben und leuchtende Augen da kriegen, wenn es ganz andere Formen gibt als das, was bisher passiert. Ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch. Ich habe viel gelernt, ich habe viel zuhören müssen und nicht sagen dürfen, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Danke, Dankeschön. Danke.